Die heutige Predigt knüpft an die Predigt von vor zwei Wochen, vom 21. April an. Es ist die Fortsetzung zum Thema Heilung, Gebet um Heilung, Gebet für Heilung. Und ich sprach am 21. April darüber, wie Jesus als eines von fünf Bauelementen seines Gemeindebaus in der frühen Gemeinde eigentlich den ganzen Tag mit seinen Jüngern und mit den Menschen in seinem Umfeld Gemeinde baute, indem er sich kümmerte, indem er die Menschen betreute, sie kurierte. Im griechischen Urtext ist dieses Wort Therapeio, Therapie. Es ist uns bekannt. Und so war das auch in dem Predigttext vom 21. April bei der Heilung eines Gelähmten nach Markus 2, die Verse 1 bis 12. Ich möchte in ein paar Sätzen noch was dazu sagen, weil einige diese Predigt nicht gehört haben. Es ist auch möglich, im Anschluss des Gottesdienstes euch auch die CD noch mitzunehmen. Denn auch am nächsten Sonntag, am 12. Mai, wird dann die dritte Folge von dem Thema Heilung sein. Und die Predigten stehen etwas im Zusammenhang miteinander. Ja, es ging bei dieser Heilungsgeschichte des Gelähmten nur vordergründig um die Heilung selber. Als Demonstrationsbeispiel für Gottes Macht und um all die Menschen anzusprechen, zu überzeugen von Gottes Gegenwart, die bei diesem Gottesdienst dabei waren, heilte Jesus diesen Gelähmten auf übernatürliche, wundersame Weise. Und er forderte den Gelähmten auf, seine Matte zu nehmen und nach Hause zu gehen. Er sollte dann ein selbstständiges, resozialisiertes, heiliges Leben führen. Und wir haben gelesen im Predigttext, dass alle außer sich geraten sind und dass sie alle Gott verherrlicht haben. Und dass viele Menschen sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Damit hatte Jesus sein Ziel erreicht, das er mit der Heilung verfolgte. Die Leute von der Existenz und von der Macht Gottes zu überzeugen. Im Mittelpunkt des Gemeindebaus Jesu steht die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott, dass Jesus Frieden stiftet zwischen den Menschen und zwischen ihnen und Gott. Das war sein Ziel, wozu er zu uns gesendet wurde vom Vater. So haben auch wir den Auftrag, das Reich Gottes zu verkündigen, das heißt zur Umkehr zu rufen, für Menschen zu beten, denen es schlecht geht, die in Not sind, Menschen auch aus dämonisch verursachten Gefangenschaften zu befreien. Es ist unsere Kernkompetenz, die Jesus seiner Gemeinde mit auf den Weg gegeben hat. Und in meiner Predigt von vor zwei Wochen nahm ich auch Bezug auf den zweiten Abend unseres Gemeindeseminars mit Heiner Christian Rust Ende Februar. Nachdem einige von uns doch den Eindruck haben, dass wir Gott um Wegweisung fragen sollen als Gemeinde, ob und wie das aussehen kann, dass wir uns stärker wieder auf das Gebet für Kranke konzentrieren, das vielleicht entwickeln auch in der Seelsorgearbeit, unter uns wieder mehr Anwendung und Übung dazu finden und vielleicht auch als Auftrag für Menschen in unserem Umfeld anbieten. Ich sagte auch, dass ich denke, dass es nicht genügt, nur offen dafür zu sein, sondern eine gewisse Entschlossenheit und auch Dynamik von uns braucht, soweit es an uns liegt, auf Gott zu vertrauen und eben nicht nur davon zu reden oder es uns zu wünschen. Ja, und so möchte ich einfach diese Predigt heute auch als Impuls verstehen, das Thema Heilung weiter ins Gespräch zu bekommen. Es sind trotzdem viele Fragen, das Thema Heilung ist kein einfaches. Und es setzt uns auch in Spannungen, wenn wir selber betroffen sind, leiden, Nöte haben, Grenzen erleben und viel mehr noch, wenn Gott uns in Situationen stellt, dass wir für andere, für Geschwister und für Menschen in unserem Umfeld beten dürfen. Ja, es ist ein Spannungsfeld. Wir erleben Not, wir erleben Schmerz, Streit, Klinikaufenthalte, Verluste und Trauer und Krankheit. Obwohl wir um Heilung gebetet haben oder noch am Beten sind. Trotzdem ist die Person vielleicht an den Krankheits- und Unfallfolgen sogar verstorben oder zumindest chronisch krank, hat ein Trauma erlitten und wir erleben nicht die gewünschte, endgültige, sofortige Heilung. Wo war Gott? Wo ist er mit all seinen Versprechen, zum Beispiel aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5, dass das Gebet des Glaubens dem Kranken helfen und der Herr sie aufrichten würde? Wie können wir damit umgehen, wenn wir einerseits in Johannes 14 lesen, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und sogar noch viel mehr? Und was dann mit der Verheißung nach Jakobus 5, dass das Gebet des Glaubens dem Kranken helfen wird? Auch Tim Geddert stellt diese Fragen in seinem Buch »Gott hat ein Zuhause«. Wie können wir als Christen ein Verständnis entwickeln, fragt er, das unserer Erfahrung entspricht, das uns nicht frustriert, sondern uns im Glauben positiv herausfordert. Ich denke, die einen Christen überbetonen das Thema Heilung und die anderen rühren das Thema lieber gar nicht an. Und auch unsere Erfahrungen, die wir als Betroffene oder als Angehörige oder als Glieder in unserem Umfeld gesammelt haben, werden wir nicht in eine Form hineinpressen können. Es gibt auch manche verzerrte biblische Interpretationen, die auch unter uns Christen existieren, bei manchen sogar Schuldgefühle erzeugen, dass da Sünde vorliegt und mangelnder Glaube die Ursache ist, dass Menschen nicht geheilt sind. Und oft verurteilen wir Menschen, oder wir selber werden verurteilt und vielleicht verbittert und frustriert von diesem Thema Heilung. Und dann lassen wir lieber die Finger weg. Und ich möchte es wagen, mit euch heute Morgen in den Predigttext zu gehen, Jakobus 5, die Verse 13 bis 18, die nachher noch von zwei weiteren Textstellen ergänzt werden. In Jakobus 5, die Verse 13 bis 18, lesen wir über das Gebet für die Kranken. Wer von euch Schweres zu ertragen hat, soll beten. Wer von euch glücklich ist, soll Loblieder singen. Und wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Und jetzt gibt uns Jakobus ein erstes Beispiel. In Vers 17: Elia war ein Mensch wie wir. Er flehte zu Gott, es nicht regnen zu lassen. Da fiel 3,5 Jahre kein Tropfen auf das Land. Dann betete er nochmals, da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte wieder ihre Früchte hervor. Wir werden sehen, dass Jakobus uns in dem ganzen Kapitel 5, was ich jetzt nicht ganz lese, 3 Varianten anbietet, wie wir mit Krankheiten als Christen umgehen können, nach biblischem Vorbild. Und es folgt jetzt dieses erste Beispiel von Elia, das uns zeigen soll, wie dieses Gebet gehen kann. Warum Elia? Im Alten Testament hätte doch Mose und Elisa zum Beispiel viel mehr vorbildhafte Wunder getan als gerade dieser Elia. Aber wenn schon er, dann hätte Jakobus ja 7 Verse zurückgehen können, mit der Elia-Geschichte das Beispiel wählen, wo Feuer vom Himmel fällt, wo was los ist, wo spektakuläre Dinge geschehen. Jakobus dagegen wählt ein profanes, einfaches Alltagsbeispiel. Die Dürre, das war Gewohnheit in Israel. Elia musste sogar 7-mal beten, bis überhaupt eine Regenwolke am Himmel erschien. Hintergrund ist, dass Elia aber die geistlichen Pläne Gottes kannte. Und darum geht es jetzt hier, der Bezug zum Thema Heilungsgebet, den Jakobus setzt. Elia wusste, dass Gott gesprochen hatte, es 3,5 Jahre nicht regnen zu lassen. Und jetzt war die Zeit gekommen, dass es an der Zeit war, wieder zu beten, und dann regnete es auch wieder. Was können wir aus diesem Jakobus-Vers für das Thema Gebet und Heilung lernen, wenn Jakobus uns das jetzt hier gerade so als Beispiel auch anfügt? Ich verstehe es so, dass Heilung kein Automatismus ist, wann immer wir als Beter oder als betroffene Kranke meinen, sondern darum, dass wir mehr lernen, in der engen, vertrauten, persönlichen Beziehung mit Gott zu leben, so wie es dieser Prophet Elia getan hatte, der den Willen Gottes kannte, den wir manchmal nicht kennen. Wie kann das geschehen, diese lebendige Beziehung? Im Bibellesen, im Gespräch mit Gott, im Hören, alleine und in der Gemeinschaft, Impulse und Botschaften empfangen, die uns dann konkrete Handlungsanweisungen sein können. Wann, was, in welcher Art dran ist. Die Bibel lehrt uns nicht, dass Gott immer ein Wunder tut und immer heilt, zu dem Zeitpunkt in der Art und Weise, wie wir uns das wünschen. Gott ist souverän und lässt sich von uns nicht instrumentalisieren. Und das ist, glaube ich, die Hauptherausforderung bei dem ganzen Thema. Auch wenn wir mit diesen wunderbaren Versen heute in den Gottesdienst gehen, dass wir, wenn wir anklopfen bei Gott, dass er uns hört. Und bei dem Thema Heilung erleben wir das manchmal eben spannungsvoll und sind vielleicht sogar frustriert und wenden uns eher ab und finden uns dann, arrangieren uns mit der Situation. Also es gibt Situationen, wo Gott nicht oder auch vielleicht später oder anders heilen will. Und dann müssen wir für diese Fälle andere biblische Orientierung suchen, um damit richtig umzugehen. Jakobus gibt selber die Antwort in Kapitel 5, ein paar Verse vorher, den Vers 10. Dort steht: Im Leiden und in der Geduld nehmt euch die Propheten zum Vorbild. Wer geduldig alles ertragen hat, den preisen wir glücklich. Ihr habt von der Ausdauer des Hiob gehört und das Ende gesehen, das der Herr herbeigeführt hat. Der Herr ist voll Erbarmen und Mitleid. Das ist die zweite Variante, die Jakobus uns anbietet, wie wir mit Krankheit umgehen können. Hiob ist genau das Gegenteil von der Elia-Erfahrung. Und es ist die zweite Variante. Gottes Absichten mit Hiob konnten gerade deswegen zum Ziel kommen, weil der Hiob eben nicht gewusst hat, was Gott vorhat. Nicht so wie Elia die Situation mit der Dürre und dem Regen einschätzen konnte. Hiob hat gelitten, schweres Leid getragen und gar nichts oder wenig verstanden, was mit seinem Leben los ist und wo es hingeht. Und genau dieses Hiobs-Beispiel hat Gott genutzt, um zu zeigen, auch dem Feind gegenüber, wie Christen in Situationen des Leides und der Anfechtung doch festhalten an ihrem Glauben, an ihrer Beziehung zu ihm. Christen bekommen mit diesem Hiobs-Beispiel einen zweiten Hinweis, in Zeiten der Krankheit umzugehen. Die Standhaftigkeit war bei Hiob wichtig, weil er dadurch am Ende nicht nur die körperliche Heilung, sondern auch neues Heil und sogar eine Verdopplung seines Vermögens erfahren hat. Aber was, wenn Gott gar nicht zu heilen scheint, auch nicht nach einem längeren Prozess? Und da kennt Jakobus eine dritte Variante. In seinen Kapiteln, im ganzen Jakobusbrief, nimmt er oft Bezug auf die Psalmen. Und vor allem der Psalm 73 kehrt oftmals wieder in Nebensätzen im ganzen Jakobusbrief. Die dritte Variante, die Jakobus anbietet. Er sagt in Vers 1 und zitiert den Psalm 73: Ich weiß, Gott ist gut. Ich weiß, Gott ist gut. Und dieses Kopfwissen, was der Psalmist dort von sich gibt, stimmt aber nicht mit seiner Erfahrung überein. Wir merken die Mühe, die der Psalmschreiber hat, die Schwierigkeiten, und dass diese Aussage, dass Gott gut ist, sich erst entwickelt. Und im Laufe des Psalm 73 heißt es dann zum Beispiel in den Versen 16 bis 17, am Ende konnte der Psalmist sagen: Ich aber bleibe dennoch bei dir. Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde. Manchmal ist es also so, dass das Gebet nicht die erwünschte Heilung bringt. im Sinne von Symptomfreiheit. Aber Betroffene dennoch sagen können, sie bleiben bei Gott. Sie haben Frieden gefunden, Geduld und Vertrauen, dieses Leiden zu tragen. Psalm 73 endet dann im Vers 26 mit der Aussage, zu der sich der Schreiber durchgerungen hat, fast 30 Verse lang. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Heil. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen. Wir sind aufgerufen, von diesem Predigttext her, unsere eigenen Situationen als Betroffene von diesem Gehörten her zu überprüfen. Und damit meine ich nicht nur chronische Erkrankungen, lebensbedrohliche, große Dinge, sondern auch die kleinen Nöte und Leiden, wo wir an Charakterschwächen arbeiten, wo wir an Grenzen kommen. Und um Erkenntnis zu bitten, Gottes Sicht zu erfahren, wie denkt Gott über unsere Krankheit? Ist es erstens der Plan Gottes am Beispiel des Elia, augenblicklich vollständig zu heilen, von Symptomen frei zu machen, von allen Störungen zu befreien? Oder will Gott uns führen nach dieser zweiten Variante, nach dem Hiobsweg? Ein Prozess, in den Gott andere, mehrere Erfahrungen hineinlegt, die am Ende dann doch zur Heilung führen werden. Oder wie im dritten Weg dieser Jakobus-Variante Bezug nimmt auf Psalm 73, scheinbar ohne einen sichtbaren und erfahrbaren Heilungserfolg. Im Gespräch zu diesem Thema mit Klaus Hübert sind wir auf einen Artikel gestoßen von Siegfried Großmann. Er ist führender Vertreter der charismatischen Gemeindeerneuerungsszene auch in Deutschland. Und spannend ist, dass er, angelehnt auch an diesen Jakobustext, 7 Kategorien bildet. Ich werde ganz kurz noch ergänzend aus seinem Artikel 2, 3 Sichtweisen einbringen und habe euch diesen Artikel kopiert. Ihr könnt also am Ausgang dieses Blatt mitnehmen, zweiseitig, und dieses Thema der Predigt und auch diesen Bericht von Siegfried Großmann für euch in Gedanken bewegen, in Hauskreisen, in der Familie, in der Gemeinde einfach ins Gespräch darüber kommen. Ich finde die Sicht sehr interessant. Großmann sagt, es gibt verschiedene Wege, wie Gott unser Heilungsgebet annehmen, was er daraus machen kann. Erstens, Gott heilt und gibt damit eine Antwort auf unser Gebet. Das ist so, wie Elia das mit dem Regen erfahren hat und wie Jakobus uns dieses Beispiel, dieses eher einfache Beispiel darstellt, dass nach dem Heilungsgebet die Heilung konkret eintritt. Diese Variante wird uns am wenigsten Mühe machen. Zweitens, Großmann sagt, Gott kann heilen durch das Handeln eines Arztes oder eines Therapeuten, weil jede Gesundung ein Wunder ist, und wirbt für eine Kombination, nicht zu sagen, das war medizinisch oder geistlich, sondern Gott führt auch Ärzte und Therapeuten, gerade in der Kombination, wenn Christen und Betroffene dafür beten oder vielleicht wenn Ärzte selber auch Christen sind. Drittens, und ich finde diese dritte Kategorie, die Großmann bildet, sehr herausfordernd und sie konfrontiert uns. Gott will heilen, aber er findet niemanden, der Hoffnung auf Heilung hat, der um sie betet oder im Gebet diesen medizinischen Heilungsprozess unterstützt. Wir denken kurz an diese Predigt von vor 2 Wochen, wo die 4 Freunde des Gelähmten alles daran setzen, gemeinsam mit ihrem gelähmten Freund zu Jesus zu kommen. Und was ist, wenn Gott mich, dich, uns vorgesehen hat, uns für einen Nächsten einzusetzen, und wir davon nicht erfahren oder nicht bereit sind? Sicher hat Gott andere Wege und ist nicht auf uns angewiesen, aber dieser dritte Punkt, und ihr könnt ihn dann für euch auch lesen und bearbeiten, der fordert mich heraus. Was ist, wenn Gott heilen will und niemanden findet, der sich dafür einsetzt? Ich lasse es so stehen und es regt zum Nachdenken darüber an. Ihr könnt auch anderer Meinung sein. Der vierte Punkt: Gott heilt, indem er den Kranken ein für alle Mal von allem Leid und Schuld befreit und ihn in das Tor der Ewigkeit führt. Also jemand stirbt an seiner Krankheit, und auch dieser Punkt, also den finde ich herausfordernd, die Erlösung, das Heimgehen zum Vater als Heilung zu definieren. Das fällt mir auch schwer, aber ich finde es interessant, es ist da auch ausgeführt, dass es auch eine Art und Weise sein kann, wie Gott von Leid erlöst und das vielleicht auch als Heilung zu definieren. Dann bietet Siegfried Grossmann noch drei weitere Definitionen an. Er sagt, Gott lässt Krankheit zu, er heilt dagegen vielleicht andere Bereiche seiner Gesundheit oder er berührt den Kranken anderweitig, zum Beispiel so sehr mit Frieden und Ruhe und Kraft, dass das eigentliche Leiden, das Symptom, das Gelähmtsein, was auch immer, die Krankheit an Wichtigkeit verliert. Auch wir haben das erlebt in der Gebetsarbeit, dass Menschen zwar nicht befreit wurden von ihrem Hauptleiden, aber dass sie sehr viel Ruhe und Frieden spüren durften und gesagt haben, sie sind heil in ihrer Seele. Und natürlich bleibt das Spannungsfeld, wenn man weiterhin eben die Hauptkrankheit zu ertragen hat. Die sechste Kategorie: Gott lässt Krankheit zu, weil er dadurch teilhaben lässt an seinem Leiden, an der Welt, also weil er einfach sich in seinem Trost erweisen kann für den Betroffenen selber und für das Umfeld. Und was ich sehr tröstlich finde, ist diese siebte Kategorie, die Grossmann aufführt: Gott lässt Dinge einfach geschehen, die wir nicht erklären können. Er liebt uns und er ist in seiner Liebe souverän. Er beantwortet unser Gebet nicht nach unseren Maßstäben des Wohlbefindens. Er lässt uns manchmal vor Rätseln stehen, die wir nicht erfassen und erklären oder beantworten können. Und ich glaube, wenn wir so ehrlich an das Thema gehen, dass wir sagen, es gibt nicht die eine Antwort, nicht die eine Form, dann fordert uns das heraus, aber es macht uns Mut, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, ausgehend von unserem Predigttext in Jakobus 5 und den weiterführenden Gedanken von Siegfried Grossmann wird klar, dass es kein Rezept und keine Faustregel gibt, wie wir als Betroffene oder als Gemeinde, als Familienangehörige damit umgehen können. Wichtig finde ich, dass wir als Gemeinschaft aber Erfahrungen machen, dass wir die Dinge einüben, Gott fragen und ein paar abschließende Gedanken, wie das geschehen kann. Mir ist es wichtig, bibellesend und betend zu kommunizieren mit Gott, wenn ich selber betroffen bin, um vielleicht wie Elia herauszufinden, wie ist Gottes Sicht für meine Situation. Nicht verbohrt zu sein in diese erste Variante, unbedingt sofort von Symptomen befreit zu werden, sondern zu erkennen, was steht dahinter. Und nicht nur für mich, wenn ich betroffen bin, sondern auch, wenn ich mit Menschen zusammen bete, die um Rat fragen, um Gebet fragen. Nicht vorschnell gleich für Befreiung von den Symptomen zu beten, sondern nachzufragen, ins Gespräch zu kommen. Den Betreffenden bitten, dass er selber in kurzen Worten formuliert, was er erlebt. Nachfragen, dass er sein Anliegen formuliert, um herauszubekommen, wie seine Beziehung zu Gott momentan gestaltet ist. Zunächst offen beten, auch für alle drei Varianten offen sein, die uns Jakobus anbietet, in Predigttext oder auch für Varianten, die Siegfried Grossmann ausführt. Und den dreieinigen Gott nicht nur als Vater, sondern auch in seinem Wesen, als Sohn Jesus Christus und als Heiligen Geist anzubeten, um sein Eingreifen und Wirken bitten und sich führen lassen, beständig schrittweise dranbleiben, den Betroffenen um Rückmeldung zu bitten, ihm die Verantwortung für den Prozess lassen, Fragen stellen und nichts überstülpen. Und es ist gut, dass wir als Gemeinde einander begleiten dürfen, auch begleitende Seelsorge bereitstellen, wenn es gewünscht wird. Und ich denke, das kann jeder von uns tun. Jakobus, also auch Tim Gettert, legt diesen Jakobus-Text so aus, dass er nicht nur für den Leitungskreis und für den Vorstand vorgesehen ist, sondern dass es um erfahrene Geschwister geht. Also viele aus der Gemeinde können diesen Dienst so tun. In geschwisterlichen Beziehungen, in der Familie, im Freundeskreis, im Rahmen von Gottesdiensten, wenn sie von jemandem gefragt werden oder sich auf Anfrage diesen Dienst stellen lassen. Sinnvoll ist es natürlich, dass Menschen, die Gebet um Heilung für andere anbieten, in eine Gruppe, in ein Team eingebunden sind, Austausch miteinander haben, voneinander lernen dürfen. Ich empfehle auch, zu zweit zu beten. Dann kann einer hören, einer kann sprechen und man kann einüben. Ich finde es wichtig, bei all dem, was zu diesem Thema gesagt wird, dass die Gemeinde, auch die Geistesgaben Gottes, die der Heilige Geist uns entdecken und entfalten lässt, dass wir sie einüben dürfen in einem geschützten Raum, dass sie wirksam werden. Im Kontext vom Heilungsgebet eben allen voran die Gabe der Heilung, die Gott manchen Gliedern dann in besonderem Maße schenkt für eine Aufgabe, aber genauso die prophetische Gabe, um so wie Elia hinter die Fassade zu schauen, Gottes Absichten zu verstehen. Auch die Gabe der Weisheit und Erkenntnis kann wichtig sein in Seelsorge, im Gebet, die Führung und die Pläne Gottes zu unterscheiden von dem, was Menschen sich wünschen, was nicht immer übereinstimmen muss. Und das wird die dritte Predigt werden zu diesem Themenkomplex am nächsten Sonntag, wo ich über die Geistesgaben, insbesondere über das Heilungsgebet, die Gabe der Heilung, sprechen möchte am 12. Mai. Gott will uns ermutigen, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wir sollen uns danach ausstrecken. Es gibt im Jakobustext, unserem Predigttext, noch ganz viele Dinge, die man auslegen könnte, die ich jetzt nicht getan habe. Wenn ihr ihn nochmal nachlest, es sind ganz viele Verben. Betet, singt, tut. Es ist ein aktiver Prozess. Wir sollen uns danach ausstrecken. Und ich möchte abschließend ein kurzes Gebet sprechen. Herr, ich danke dir, dass du, Jesus Christus, uns vorausgegangen bist und dass du uns vorgelebt hast, wie wir selber und mit den Menschen in unserem Umfeld ins Gespräch kommen dürfen, als Ermutiger, als Botschafter, und dass da das Gebet auch eine wichtige Rolle spielt für Nöte, für Grenzen, für Verzweiflung, auch für Krankheit. Herr, uns fordert dieses Thema heraus. Wir fühlen uns dem teilweise nicht gewachsen, weil es uns so mächtig erscheint. Aber du sagst uns zu, dass wir in deinem Namen, wenn wir von dir geleitet sind, uns führen lassen, die ähnlichen oder gleichen oder noch viel mehr Dinge tun werden, die wir uns als Menschen oft gar nicht vorstellen können. Und so bitte ich dich für unsere Gedanken, für unsere Gespräche, den Austausch, dass du uns einen Prozess stellst, von dir Weisung zu bekommen und maßvoll einzuüben, auf dein Wort zu hören, aufeinander zu hören, und befehlen dir einfach diese Worte, diese Predigt, diesen Vormittag an. Herr, schenk uns, dass wir prüfen, das Gute behalten und deinen Willen erkennen für uns und für andere miteinander. Amen. Das nächste Lied ist sehr passend auch zum Thema, dass wir miteinander singen wollen. Suche zuerst Gottes Reich.